Ich hatte einen Nierentumor und ich hatte perfekte Nierenwerte. Ja, und das Ding war richtig groß, ja. Das heißt, bis man es merkt, ist es möglicherweise zu spät. Ne? Also das, also wer sich das injiziert, der, dem ist, glaube ich, also der hat auch also vor nichts mehr Respekt. Ja. Also das riecht wirklich wie der Tod.
Das Einzige, was der dein Video zu dem Thema sieht, mitnehmen wird, ist, ich habe zu wenig HGH drin.
Er sagt, das heißt jetzt aber nicht, dass ihr alle 18, 12, 16 Einheiten ballern müsst. So, mit dem wirklich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Prednisolon habe ich auch zum Beispiel viel bessere Erfahrungen gemacht als mit Diclofenac, Ibuprofen, den ganzen Schrott. Das hat mir gar nichts gebracht. Höchstens irgendwelche Probleme. Ne? So Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge unseres tollen Doc Talks. Heute mal wieder zu zweit am Start. So hatten wir das Format auch eigentlich gegründet. Um was soll es heute gehen? Wir haben aus aktuellem Anlass das Thema geändert. Und zwar geht's um den Stack, den ich schon in meiner letzten Folge Stack Attack auf Instagram vorgestellt habe. Das Ganze läuft unter dem Motto, wie verantwortungslos kann man als Coach eigentlich sein? Denn dieser Stack hat es wirklich in sich. Ja. Aber dazu gleich mehr. Erstmal herzlich willkommen, Mike. Das ist heute unser Podcast Nummer 2 nach dem General Travel. Ich würde mal sagen, wie geht's dir?
Ja, mir geht's prima. Hallo in die Runde allerseits. Mir persönlich sind die Zweierrunden sogar viel lieber als die mit den Gästen. Nichts gegen unsere vielen Gäste. Aber sonst kommt man einfach nicht dazu, sich mal eine gute halbe Stunde zu unterhalten zu einem konkreten Thema, weil wir beide so viel Workload, wie es so unschön heißt, auf uns geladen haben.
Genau.
deshalb auch abarbeiten müssen. Aber dieses Thema, obwohl ich gar nicht so viel Social Media selbst konsumiere zurzeit, ist auch an mir nicht vorübergegangen. Ich habe es bei dir gesehen und war auch erstaunt. Zumal das, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ja auch kein besonders fortgeschrittener oder ja, ambitioniert ist ein weites Feld, aber zumindest kein besonders fortgeschrittener Athlet war, den der betroffen hat. Vielleicht holst du unsere Zuhörer hier mal ab und ordnest mal ein, wie du an diesen tollen Stack gekommen bist.
Genau.
Wir blenden also den am besten mal ein an der Stelle.
Genau, wir blenden ihn an dieser Stelle mal ein. Also dieser Stack wurde mir von dem Freund des Betroffenen oder einem besten Kumpel des Betroffenen geschickt. Nach Motto, kannst du dir das mal anschauen? Sascha, das wurde in meinem besten Kumpel hier von seinem Coach aufgeschrieben und ich habe ihm schon gesagt, der hat nicht alle Tassen im Schrank sozusagen. Und Hintergrund, tatsächlich sind das, ich glaube, wir rechnen es gleich mal zusammen, aber ich glaube so roundabout 2,7 Gramm Stoff oder so. Wir gehen es gleich nochmal einzeln alles durch. Es handelt sich hier um einen absoluten Trainingsbeginner. Na, also ein Jahr Trainingszeit ist für mich noch ein Trainingsbeginner, der nur im Lifestyle-Kontext ein bisschen abnehmen und ein bisschen Muskeln aufbauen wollte. Ne? Also, ob man da überhaupt schon enhancen muss, kann man diskutieren. Aber auf jeden Fall, ich sag's immer, mit 250 bis 350 Milligramm Gesamtload in der Woche könnt ihr 5-10 Kilo Muskeln aufbauen. Und wenn die Diät stimmt, auch haufenweise Körperfett verlieren und das Ganze gleichzeitig. Das heißt, es ist überhaupt nicht nötig, so wirklich hier so volles Rohr loszulegen. Ich gehe mal kurz, ich lese das mal ein bisschen vom anderen Bildschirm. Wir haben Testosteron Erlaktat in Dosierung von 175 Milligramm every day, also jeden Tag 0,7 Milliliter Testosteron, das sind schon alleine schon mal 5 Milliliter Testosteron in der Woche. Mir fällt jetzt spontan eigentlich kein deutscher Profi ein, wo ich weiß, dass der deutlich über 1 Gramm Testosteron only nimmt. Also das ist wirklich jetzt kein Scheiß. Ne? Also die meisten sind so irgendwo bei 750, vielleicht mal 1 Gramm. Aber das hier sind, was ist das ungefähr? Es sind über 1,2 Gramm Testosteron. Mike, erstmal dazu. Was sagst du dazu?
Ja, es ist erstmal nicht wenig. Ich meine, beim Testosteron ist es ja, glaube ich, mittlerweile gängige Meinung, aber wahrscheinlich war das auch immer schon gängige Meinung. Man nimmt davon idealerweise so viel, wie man gut toleriert, ohne dass das Verhältnis zu den Nebenwirkungen kippt.
Ja.
Jetzt ist natürlich die Frage, wenn man das im Gesamtbild betrachtet mit den anderen Substanzen, an welcher Stelle kippt denn das? Also wenn man zum Beispiel so Themen hat wie Hämatokrit und dann nimmt man hier noch einen DAB, sehe ich zum Beispiel, das wird jetzt höchstwahrscheinlich nicht dazu beitragen, dass man diese Nebenwirkung eingrenzt, sondern wahrscheinlich eher das Gegenteil bewirken.
Gerade auch bei Nandrolon.
Nandrolon, genau. Das ist schwierig und der andere Punkt, der häufig ins Feld geführt wird, ist halt das Thema Östrogen bei hohem Testosteron.
Ja.
Jetzt, ich sehe hier keinen Primo in dem Stack, aber ich sehe Droster relativ, ja doch auch relativ hoch. Das sind vielleicht die
Droster 700 Milligramm in der Woche, auch eine Dosierung, die Topathleten in der Diät auf jeden Fall auch nehmen unter Umständen. Aber wir reden halt von Top-Athleten oder
das ist anders. Ich überlege gerade, ob das ein Ansatz wäre, da die östrogenbedingten Nebenwirkungen so ein bisschen zu kontern. Aber es ist natürlich aberwitzig. Da wäre wahrscheinlich der erste Ansatz zu sagen, man nimmt weniger Testo oder dann nimmt man vielleicht noch einen Aromatasehemmer, wenn man es nicht in den Griff
bekommt. Der ist mit drin.
Ach, der ist mit drin, okay. Also ja, jeden Tag, ja, okay.
Wir haben hier die Originaldosierung, die dafür gedacht ist, bei Frauen, dass es so geht, zu töten. Nämlich 25 Milligramm every day. Die Dosierung, also ich ganz ehrlich, ich komme, also es
ist gibt, das ein, ist das ein ausgewiesener Diät-Stack oder ist das so
also
hier rund gedacht?
Es ging so, ich hatte ein bisschen das Gefühl, als ich mir den Stack angeschaut habe, da wollte jemand Gas geben und bremsen gleichzeitig. Nämlich so, nach dem Motto, wir machen das, was für den Aufbau gut ist und das, was für die Diät gut ist. Und werfen einfach alles zusammen. Nach dem Motto, dass beides gleichzeitig funktioniert. Also relativ undurchdacht. Ich meine, wir haben Reta drin. Das weiß ich nicht, wenn man jetzt nicht gerade aus der Diät kommt oder aus dem Wettkampf, macht es natürlich jetzt nicht wahnsinnig viel Sinn. Wir haben jetzt hier zweimal in der Woche 0,5 Milligramm Reta drin. Das spricht jetzt eigentlich eher für ein Diät-Szenario. Ich sag mal, gut, du kannst natürlich mit jedem Anabolen-Steroid abnehmen und ich sag mal, den Switch zu mehr DHT-Derivaten, also ich sag mal, diese Look-Steroide, die müssen jetzt nicht 60 Weeks out vom Wettkampf rein. Die brauchst du im Lifestyle-Bereich gar nicht, wo jemand jetzt nicht auf 4, 5, 6% Körperfett runtergeht, weil den optischen Vorteil siehst du nicht. DHT-Derivate, gerade Trosta und Primo, sind einfach schlau aufgrund des Wirkungs-zu-Nebenwirkungsprofils. Das ist ja der Hauptvorteil. Na, und ja, das ist, also hier haben wir, wie gesagt, ich gehe mal kurz mal den Cycle vielleicht durch, wie gesagt, Testo 1,2, Trosta 700 Milligramm, einzeln gesehen, ja, also habe ich auch schon Athleten gehabt, wenn wir von Top-Athleten reden, die Top-Amateur-Shows oder NPC-Shows beschreiben wollen, die in der Prep vielleicht am Ende irgendwann 700 Milligramm Trosta im System haben, das ist jetzt nichts Ungewöhnliches, 350 NPP, ich arbeite mit NPP tatsächlich, oder mit Natron grundsätzlich gar nicht mehr, es gibt immer mal wenige Ausnahmen, die drauf bestehen, mit NPP arbeiten zu wollen. Meistens rede ich den aus, ansonsten sind wir bei 25 Milligramm alle zwei Tage. Na, also wirklich sehr low. Natrolon auf jeden Fall sehr stark anabol, aber wir haben die Neurotoxizität, wir haben die Kardiotoxizität, die auch ein bisschen höher ist. Wir haben das Thema Prolaktin, na, was dann auch irgendwann ein Problem werden kann, gerade wenn Estradiol nicht kontrolliert wird. Bei DAB müssen wir ehrlicherweise sagen, wissen wir gar nicht, was wir bekommen. Ich weiß nicht, wie du DHB siehst, ob du Erfahrung damit hast.
Ich habe DHB, also es ist dieses Dihydrobolde, glaube ich, ne? Das, genau, also Bolde, genau. bin ich schon kein Fan von. Jetzt ist die Frage, wie man das in dem Kontext einordnet. Also ich habe vom Hörensagen häufig gehört, dass das potenter sein soll, wobei ich bei Bolde immer nur das Thema Bluthochdruck und allgemeines Unwohlsein in Erinnerung habe. Also ist nichts, was ich empfehlen würde, aber DHB ist, denke ich, auch nicht so verbreitet. Das hätte mir dann schon wieder Sorgen gemacht, ob man überhaupt das bekommt, was draufsteht.
Also mir fällt ein spontan, wie gesagt, ich bin gut verletzt, mir fällt spontan ein einziger IFBB-Pro ein, der das mit 200 Milligramm in der Woche benutzt. Und der ist auf dem, ja, ich muss sagen, wie sehr ich es eingrenze. Das ist ein Olympia-Athlet. Ne? Und der hatte 200 Milligramm in der Woche. In der Open-Klasse. Und hier haben wir 350 bei einem Anfänger. Das sagt, glaube ich, jetzt relativ viel aus. Also Hydroboldinon, die konvertierte Form von Boldinon. Es gibt keine einzige fucking Humanstudie über DHB. Wir wissen über DHB aus Studien genau gar nichts. Null, niente. Was wir wissen, was wir vermuten, was wir unterstellen können, ist, dass es ähnliches Nebenwirkungsprofil mit sich bringt wie Boldinon. Da hast du schon das Thema angesprochen. Hämatokrit, Bluthochdruck, Nierentoxizität, ne? Also bei Boldinon ist nach Tremolon das einzige Anabolosteroid, wo wir gute Indikatoren da haben, die anzeigen, dass es sehr wahrscheinlich nierentoxisch ist, und zwar also in einem gewissen Ausmaß, wo wir wirklich Probleme bekommen können. Es gibt eine Humanstudie aus 2017, 2018, die publiziert worden. Ich glaube, die ist aus einer polnischen Arbeitsgruppe entstanden. Man hat dort damals verglichen Testosteron, Nandrolon und Dianabol versus Testosteron, Nandrolon und Boldinon, und es waren 22 Probanden. Ich weiß es jetzt deshalb im Kopf, weil ich letzte Woche das Skript für Boldinon für mein YouTube-Video geschrieben habe. Da habe ich die Studie auch verarbeitet. Also es waren, glaube ich, 8 in der Gruppe mit Dianabol, 7 in der Gruppe mit Boldinon und 7 in der Kontrollgruppe. Und man sieht einfach wirklich deutliche Unterschiede in den nierenrelevanten Parametern zu Lasten der Boldinon-Gruppe. Also es sind 7 versus 8 Probanden, deshalb bin ich immer noch ein bisschen vorsichtig. Ich kenne auch viele Athleten, die einfach sagen, sie tolerieren Boldinon wirklich sehr gut. Das heißt, wir haben kein Problem mit Hämatokrit. Aber ich hatte Nierentumor und ich hatte perfekte Nierenwerte. Ja, und das Ding war richtig groß. Ja, das heißt, bis man es merkt, ist es möglicherweise zu spät. Ne? Also ich wäre auf jeden Fall sehr, sehr vorsichtig, und DHP würde ich niemals einsetzen. Es ist auch, ich weiß, es kommt jetzt gerade auf den Namen, es ist so ein spezielles Öl in der Regel gelöst. Das riecht auch extrem intensiv. Ich hab's mal.
Ist das dieses, was die als Supersolvent verkaufen, dieses Guaiacol oder wie das heißt?
Ja, genau, Guaiacol. Ja, ich kann's gar nicht aussprechen.
Das ist so ein krebserregendes Zeug, was dazu benutzt wurde, soweit ich das in Erinnerung habe, wenn man extrem hohe Dosierungen pro ML fahren wollte. Also das, wahrscheinlich ist es schlecht löslich und dann kommt das dadurch zustande.
Ja, das riecht, du wirst es, also ich war mal dabei, als es jemand an einem anderen Beitrag gegeben hat. Ich habe den Geruch aus der Nähe schon mitbekommen. Also das, also wer sich das injiziert, der, dem ist, glaube ich, also der hat auch also vor nichts mehr Respekt. Ja, also das riecht wirklich wie der Tod. Das kann ich, also da würde ich nie
das, in, also für das war mal ein richtig, richtig im Trend. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, das muss mindestens 15 Jahre her sein. Da gab es so Brechampullen mit Testopropional, Trenbolon und Roster, jeweils 150 oder so pro ml. Also das haben die mit irgendwelchen, das hieß damals immer Super Solvent und das war dieses crazy. Das heißt, wie heißt es genau? Guaiacol. Ich habe es gerade mal gegoogelt. 2-Methoxyphenol. Aha.
Das
Methoxyphenol. 2-Methoxyphenol, so ist richtig. Ja,
also das ist
jedenfalls diese Lösemittel sind ja alle nicht dafür gedacht, dass man die injiziert. Das sind ja keine pharmazeutischen Produkte, sondern das kommt irgendwo aus der Industrie.
Also es sind jetzt insgesamt, im Tokio sind es knapp 2,7 Gramm Androgene im System. Ich sag mal, ich kenne Alpha-B-Pros, die mit knapp 1,5 Gramm wirklich also auskommen, weil sie eine gute Genetik haben. Andere nehmen 2 Gramm oder auch mal 2,5. Da reden wir aber auch wirklich über die Spitze, die wir haben, ja. Nicht über einen im Prinzip Anfänger. Wie gesagt, ich hab's mit haufenweise Athleten, die sich dafür entschieden haben. Ja, ich habe eigentlich noch nie jemanden mit mehr als 53 Wochen anfangen lassen. Und da sind 10 Kilo Muskeln, reine Muskelmasse in einem Jahr, je nach Ausgangslage möglich. Ich habe selber September 2019 mit meiner 250er TRT, ja, ich brauche ein bisschen mehr, 250 ist normalerweise keine TRT, bei mir habe ich damit physiologische Werte. Ich habe mich damit von 60 Kilo fast Wettkampfform auf 88 Kilo fast Wettkampfform gesteigert in 2 Jahren. Also ich gehe davon aus, man hätte, wenn man vernünftige Ausgangssituation hatte, ich hatte ein Untergewicht, hätte man mit 250 auch diese 10 Kilo in 2 Jahren aufbauen können. Das heißt, in einem Jahr mit 350 sind diese 10 Kilo auch drin. Das habe ich auch schon mehreren Athleten, die auf jeden Fall eine bessere Genetik haben, als ich auch gezeigt. Na, und deshalb hebt euch diese Dosierungen auf für die Pro League, weil vorher braucht ihr das nicht. Na, keiner braucht diesen Cycle hier, um Profi zu werden. Wenn er nicht mit deutlich weniger Profi werdet, dann habt ihr bei den Profis sowieso gar keine Chance.
Wollte gerade sagen. Das ist also für manch einen vielleicht sogar so ein Denkanstoß, wenn man jetzt vernünftig war und mit relativ wenig recht weit gekommen ist. Ja. Da gibt es bestimmt Phasen, wo man sagen kann, ich probiere es jetzt einfach mal, wie reagiere ich denn, wenn ich mal so viel nehme? Und erfahrungsgemäß hört man dann immer, ja, hat mir nichts gebracht. Ich hatte in kürzester Zeit einen Haufen Nebenwirkungen. Es hat auch nicht wesentliche Sprünge fabriziert, wo man dann sagen muss, diese schlechten Responder, die haben halt dann einfach nicht die besten Karten, da ganz oben mitzuspielen. Und da kann man auch nicht alles mit viel Stoff kompensieren.
Ja. Nee. Und das ist ja meistens so, man versucht schlechte Genetik mit viel Stoff zu kompensieren. Und das geht immer in die Hose, weil wenn du keine gute Genetik hast, dass du gut anspringst, dann hast du meistens auch eine schlechte Genetik hinsichtlich der Nebenwirkungen. Das heißt, du wirst die volle Bandbreite meistens noch abbekommen. Ja. Und deswegen langfristiger Leistungsaufbau, man kann in kleinen Schritten natürlich das Ganze erhöhen. Ich habe auch gar kein Problem damit, wenn ein Jahrhunderttalent sagt, er will schauen, bis wohin er gehen kann. Die Erfahrung muss man vielleicht auch mal machen. Wenn das mit der Anleitung, mit Know-how von einem vernünftigen Coach passiert, habe ich da auch gar keine Bauchschmerzen. Das ist Leistungssport, wie gesagt, und ein Top 10 Mr. Olympian, der wird wahrscheinlich keine 120 Jahre alt und da bis zum Ende noch gesund sein. Das ist halt Teil des Games. Ist aber die Frage, ob man das möchte bei den heutigen Altenheimen. Ja? Also ich glaube, irgendwann bist du da auch nicht mehr in der Lage, wenn da Leben alleine zu bestreiten. Und wenn du siehst, was da abgeht, meine Freundin ist Heimleitung, ich bekomme es wieder mit, da willst du wahrscheinlich gar nicht so alt werden. Aber das ist ein anderes Thema. Also vom Grundsatz her ist das, glaube ich.
Wollen wir den Stack trotzdem noch mal weiter durchgehen? Ich sehe nämlich gerade ein paar Punkte, da würde mich deine Meinung nochmal interessieren.
Genau.
Also wir haben jetzt gerade die Androgene abgeschlossen, würde ich sagen. Exemestan hatten wir schon angesprochen, ist höchstwahrscheinlich zu hoch dosiert. Also das wird dadurch ja wahrscheinlich genullt, was nicht im Sinne des Erfinders sein sollte.
Je nachdem, bei 1,2 Gramm.
Bei 1, Testo,
du hast da androgene Wirkung durch das Troster. Ja, also ich sag mal so, ich kenn Phasen, da war das eben, dass du wirklich mit sehr, sehr, da war vor dieser DHT-Derivat-Hype-Welle. Da haben sie Athleten auch mal mit 1,5 Gramm Testo und 500 Primo vielleicht Top-Athleten rumhantiert. Wenn sie das Primo gerade nicht da hatten, haben sie wahrscheinlich auch einen extra am Tag genommen. Aber ich sag mal, ich arbeite zum Beispiel, bei mir ist danach am Ende auch nicht mehr viel Testo drin. Wenn ich eine halbe extra alle zwei Tage habe zum Wettkampf hin, dann ist das schon fast viel, ehrlich gesagt. Na, also 25 täglich ist schon ein Brett. Na. Also da kann auch schon mal sein, wenn es halt wirklich Problem ist halt, Estradiol, da geht es nicht drum, es zu maximieren oder zu minimieren, sondern zu optimieren. Ein zu wenig ist genauso beschissen wie ein zu viel. Und da geht es jetzt nicht drum, dass das Cholesterinprofil nochmal schlechter wird, sondern Gelenke. Ja, also wenn ihr E2 wirklich crasht in der Prep, wenn ihr sowieso schon kein Körperfett und kein Wasser mehr habt, dann werdet ihr teilweise nicht mal mehr trainieren können. Ja? Also glaubt mir, das ist wirklich ein ganz beschissenes Gefühl. Und auch die Verletzungsgefahr ist unfassbar hoch dann. Ja.
Wenn ich das gerade sehe, was hältst du vom Anastrozol statt Exenestan, also Arimidex? Ja. Ich habe mich mit einigen Ärzten jetzt zum Thema TRT-Podcast-Folgen gehabt, die hatten eigentlich alle das andere Produkt präferiert.
Ja, also vom Ergebnis. Also ich sehe halt schon mal, dass es vielleicht zu minimalen Unterschieden kommt, je nachdem, von Person zu Person. Es ist ja auch ein anderer Mechanismus dahinter. Eigentlich sollte das Ergebnis ungefähr das gleiche sein. Anastrozol ist um einiges günstiger als Exenestan. Nebenwirkung ist relativ ähnlich. Also das ist so ein bisschen Geschmackssache. Ne? Du hast natürlich den potenziellen Rebound, wenn du es rausnimmst, wenn du nicht weißt, wie du es dann kompensierst, wenn du rausgehen solltest. Dann kannst du natürlich auch Probleme bekommen. Das Exenestan ein bisschen zielführender. Aber vom Grundsatz her, für das Ergebnis, die Östrogenkontrolle, kannst du natürlich beides verwenden. Ja. Ich glaube, da hat jeder so seine Philosophie auch ein Stück weit. Ja.
Vom Äquivalent her würdest du sagen, 1 Milligramm Arimidex entspricht 25 Exenestan?
Ja, so ungefähr. Es ist halt schon so, dass es bei Menschen nicht unbedingt immer genau gleich dann anspringt, ja, dass es vielleicht kleine Unterschiede gibt. Aber so gehe ich zum Beispiel im Coaching vor. Na, und es wird ja dann sobald noch Matasin beim Spiel ist, sobald es so, also es wird ja sowieso immer geschaut, okay, was passiert? Wie entwickelt sich E2? Aber auch natürlich im Kontext gesetzt ist ein DHT-Derivat drin, wie jetzt zum Beispiel Trosta, was eine antiöstrogene Wirkung natürlich noch hat und ein bisschen ein Stück weit auch ermöglicht, dass du dir einen höheren E2-Level leisten kannst, ohne östrogene Nebenwirkungen zu bekommen. Na, das ist ja so der große Unterschied zwischen Primo und Trosta. Werde ich auch immer gefragt, Primo drückt halt E2 durch diese Doppelbindung, sehr wahrscheinlich, wir wissen es nicht genau, aber es hat eigentlich eine Doppelbindung an der Stelle, wie auch Exenestan als Beispiel. Und das scheint wahrscheinlich der Grund zu sein für diesen Effekt, wie ein Aromatase immer, während Trosta das eben nicht kann, aber dafür halt so ein bisschen den Östrogenrezeptor, so ein bisschen, wie soll ich sagen, die Wirkung etwas, genau, die Wirkung etwas herunter reduziert. Ja.
Genau. Gut, dann gehen wir weiter mit dem T4, 100 Mikrogramm, ist ja für viele, die HGH dauerhaft nehmen, finde ich, eine Standarddosis. Schätz mal, das wird man ja wohl am Schilddrüsenwert-Level im Blut festgemacht haben.
Sollte man da festgemacht haben, also ich erfahrungsgemäß bei 4 bis 5 Einheiten arbeite ich meistens mit 50 Mikrogramm, aber es ist natürlich individuell sehr unterschiedlich. Deine brauchst gar nicht, deine braucht 100. Ne? Ich hatte meinem Bühl gesagt, 100 ist schon ein Brett. Bei 5 jetzt, ja, also meistens wirst du es wahrscheinlich nicht brauchen. Ich habe 100 Mikrogramm seit 2014, weil ich eine Unterfunktion habe. Ja? Also so groß sind die Unterschiede. Man hätte jetzt natürlich überlegen können, wenn es jetzt wirklich ein Diät-Szenario ist, ob man ERT3 benutzt. Anstatt T4, na, das wäre sicherlich das, was man mit dem heutigen
Missbrauch machen würde. Wenn man das aktivere, die aktive Form nehmen möchte für einen fettverbrennenden Effekt, dann sicherlich, ja.
Genau, zumal du natürlich immer auch eine Runterregulation oder Downregulation hast von T3 in der Diät. Und das ist ja als aktive Form, die eigentlich immer mehr Benefit bringt als ein T4 in der Off-Season, präventiv, um Schilddrüsenunterfunktion oder einen T4-Mangel zu verhindern, ist T4 bei HGH-Konsum auf jeden Fall eine vernünftige Sache. Na, in der Diät würde ich es wahrscheinlich switchen, ja. Servus Leute, kurze Werbeunterbrechung. Ab Sonntag, den 17. Mai um 10 Uhr bis einschließlich Freitag, den 22. Mai um 10 Uhr, gibt es bis zu 25% Rabatt auf alle Kreatinprodukte, Pre- und Intra-Workout-Produkte und Booster bei vitaminversand24.com mit meinem Code Sascha. Hier den maximalen Rabatt auf den Pumbit, koffeinfrei, den Limit Breaker, Standard Booster, knallt, funktioniert, oder die absolute Explosion, der Push-It, gibt es 20% alle Kreatinsorten, 25% andere Produkte, teilweise 15%. Schaut da gerne mal im Shop vorbei. Code Sascha, Vitaminversand24.com. Alle Produkte, die nicht im Sale sind, gibt die geboten 10%. Und Gewinnspiel nicht vergessen, 3 Warengutscheine à 250 Euro. Einfach den Screenshot eurer Bestellung per Insta-DM schicken. Danke euch.
Ja. Nächste Komponente, HGH 5 Einheiten täglich.
Ja, also ich glaube, da kann man also, nichts dagegen sagen.
Ich wollte gerade sagen, im Verhältnis zum Rest relativ human.
Ja, ja, also es ist gemessen an dem Anogen-Load fast zu hoch. Also ich starte tatsächlich immer mit 2 Einheiten und
taper dann. Zu niedrig, oder? Wolltest du sagen?
Ja, es ist fast eher zu niedrig gemessen an dem, also wenn du die maximale Synergie schaffen willst und hast 2,7 Gramm Androgen im System, dann werden jetzt 10 Einheiten HGA passender, ne? Aber bitte jetzt nicht 10 Einheiten HGA reinwerfen, die wenigsten tolerieren das.
Ja, also das Einzige, was der dein Video zu dem Thema sieht, mitnehmen wird, ist, ich habe zu wenig HGA drin.
dann sage ich noch dazu, die meisten haben bei 4 Einheiten HGA schon Probleme, Auto zu fahren, wenn sie direkt mit 4 Einheiten einsteigen. Also ich lasse immer mit 2 Einheiten starten und dann tape ich das langsam hoch bis zu dem, was man sich finanziell leisten mag, was man auch bereit ist, an Nebenwirkungen in Kauf zu nehmen. Na, HGA haben wir auch schon im Gen Roundtable sehr häufig diskutiert. Es ist mir fast ein bisschen zu sehr gehypt. Ja, also, aber es ist natürlich auch eine Substanz, die gefühlt alles ein bisschen besser macht. Ja, also gerade wenn androgene Systeme sind, das macht den Aufbau ein bisschen besser, es hält dich auch lean, es verbessert die Regeneration, die Haut kann natürlich verbessert werden, das Hautbild. Also es ist schon so ein bisschen ein Allrounder, der alles gut kann. Natürlich gibt es für jeden einzelnen Zweck was potenter ist. Es gibt für Fettaufbau potentere Substanzen, es gibt für Muskelaufbau natürlich Androgene. So, ja, für Haut GHKCU zum Beispiel. Also es gibt für alles, was das kann, gibt's eine Substanz, die das besser kann. Aber als synergistische Substanz im Gesamtkonstrukt, ich sag mal, wenn du Top 10 Mr. Olympia sein willst, wirst du ohne HGA wahrscheinlich Probleme haben, dort mithalten zu können. Ja, so, das ist einfach die heutige Zeit. Das heißt jetzt aber nicht, dass ihr alle 18, 12, 16 Einheiten ballern müsst. So, ja, also
ich glaube, das hatte so einen Hype erfahren, das erste Mal, wo man diesen Preisverfall beobachten konnte. Also es ist ja wohl relativ günstig mittlerweile im Verhältnis zu vor 10, 15, 20 Jahren.
Ja, auf jeden
Fall. Was natürlich dann verleitet, das Zeug höher zu dosieren. Und was ich so beobachtet habe, als dieser Engpass mit den DHT-Derivaten begann, da war auch noch mal so eine Phase, wo man gesagt hat, jetzt High-Test und so viel HGH, wie du kriegst, als die Standardlösung. Da fällt mir ein, ich weiß gar nicht, war es im schwarzen Buch oder so, irgendwo hatte ich mal so eine Faustregel gelesen, so und so viel Einheiten pro so und, also pro eine Brechampulle Testosteron Enanthal 250 Milligramm, das kann ich mir 4 Einheiten oder so, also irgend so eine komische Formel.
Ja, so ungefähr würde ich jetzt auch sagen, ist gar nicht so dumm, auf 250 Androgene eine Einheit HGH ist jetzt auch gar nicht so komplett behindert eigentlich, ja. Also das ist schon kann man schon so ein bisschen, also bei 750 Testo in der Woche kannst du natürlich auch deine 4-5 Einheiten fahren, das ist ja gar kein Thema. Dann wirst du aber keine 10 wahrscheinlich brauchen, ne? So, das ist einfach so ein bisschen das Thema, aber ja, wie gesagt, ist es hier in dem Stack, ist es jetzt eher fast unterdosiert gefühlt, ne?
Aber ist es eigentlich noch ein Thema im Coaching derzeit, HGH zu cyclen, so On-Off-Schemata? Das war mir eine Zeit lang so ein ziemlicher Hype, oder war das vielleicht doch eher eine Kostenüberlegung?
Ich werde immer mal gefragt, und da geht es dann eigentlich davor, ich frage, wie kommst du darauf? Entweder weil sie es irgendwo gelesen haben, oder weil sie sagen, ich habe nur das Geld für 5 Tage. Dann sage ich, wir fallen eine Einheit weniger und fahre sie durch. So. Also was ich da nicht gut dran finde, ist halt dieser Impact auf den ganzen Wasser- und Atriumhaushalt. Das heißt, du hast natürlich immer, wenn du reingehst, immer wieder ein bisschen mehr Wasserspeicherung, als wenn du durchfährst. Und dieses Rein-Raus mache ich echt ungern. Das ist ja auch immer in der Wettkampf in der Saison immer ein Thema. Ne, du nimmst kurz vor dem Wettkampf das HGH raus, jetzt hast du aber vier Wochen bis zum nächsten Wettkampf, nimmst du es wieder rein. So, ich habe zum Beispiel jetzt bei einem Athleten, der jetzt in 4 Wochen wieder startet, das wieder reingenommen. Ne, jetzt habe ich halt 3-4 Kilo und wir haben moderat chemisch entwässert, haben jetzt natürlich jetzt einen Rebound. Du hast jetzt überhaupt keine Kontrolle darüber, wie entwickelt sich die Form. Ne? So, ja, ich kenne den Athleten jetzt schon, das ist nicht die erste Saison. Ich weiß jetzt auch, ich habe diese Situation jetzt schon ein paar Mal natürlich gehabt. Ich weiß jetzt, wie ich damit umgehen kann, aber jemand, der jetzt nicht die Erfahrung so hat, der wird wahrscheinlich erstmal dumm aus der Wäsche gucken, hat wahrscheinlich auch ein bisschen das Gefühl des Kontrollverlusts, ja. Also das macht den Prozess, die Steuerung natürlich ein bisschen schwerer, wenn man nicht so richtig tief drin ist im Game. Aber natürlich hat HGH in so einem Diät-Szenario in der Phase natürlich auch auf jeden Fall einen Benefit. Das hält dir nochmal die Muskulatur, es kann die Metabolismus nochmal ein bisschen pushen, Regeneration, Hautbild ist natürlich auch was eigentlich ein Kampfrichter bewerten sollte. Ich hatte das jetzt auch auf dem Schwarzwald Cup, da hatten wir 2 brutale Junioren, die haben meinen aufgefressen. Meine halt absolut Classic, eigentlich ein Kandidat für die Profikarte in der Classic. perfektes Hautbild, die anderen halt 10 Kilo Muskelmasse mehr, aber beschissenes Hautbild, was machst du da? Ja? Ja, jetzt haben sie natürlich die 2 auf 1 und 2 gesetzt, was man aufgrund der Dominanz bei der Muskelmasse in der Bodybuilding und 9. Klasse auch machen kann. Aber es hätte auch passieren können, dass man sie abwertet mit dem beschissenen Hautbild. Ja? So, weil das ist einfach ein Sportart, wo es auf das Ceiling ankommt. Und wenn du halt einen richtig riesen Krater hast im Rücken, schwierig. Mhm. Na, kann man auch anders gehen. So.
Ja, das habe ich häufiger schon so beobachtet. Und dann ist es umso bitterer, wenn zum Beispiel das Licht oder auch die Farbe da sehr schmeichelhaft ist.
Ja.
Und man sieht das gar nicht so auf den ersten Blick. Und dann sieht man die mal Backstage oder wie sie dann irgendwo langlaufen und denkt sich,
hier hat man es richtig heftig gesehen.
Apropos Gesundheit. Wir sehen jetzt als nächste Komponente hier BPC 157 und TB 500 jeweils 1 Milligramm täglich und dauerhaft.
Ja.
Ist auch spannend, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie du das handhaben würdest. Also ich bin so ein Fan davon, die Peptide spezifisch zu gewissen Zeitpunkten einzusetzen, wenn es irgendwie gebraucht wird. TB500 habe ich selber persönlich eingesetzt, 2-mal nach meiner Tumor-OP und nach meiner Nabelbruch-OP, um einfach den Heilungsprozess zu pushen. Das hat auch extrem gut funktioniert. Also von TB bin ich eigentlich ein Fan, weil ich es aus der eigenen Erfahrung heraus bestätigen kann, dass das extrem gut wirkt. Auch in Abstimmung mit den Ärzten haben mir dann auch bestätigt, dass dieser Heilungsverlauf so nicht normal war. Bei BPC habe ich es auch schon ein paar Mal probiert, aufgrund meiner Sehnenproblematiken. Das ist wahrscheinlich zu ausgeprägt. Also da muss ich sagen, habe ich nicht gemerkt, dass es das System war. Mhm. Ne? Also ich habe es probiert, aber ich will jetzt nicht sagen, dass es nicht wirkt. Von meinen Klienten würde ich sagen 80%, sie haben einen Benefit. Na, ist natürlich auch Placebo-Effekt wahrscheinlich mit dabei.
Ja, oder in Anführungsstrichen Mischkonsum. Also ich hatte auch nur diese Kombi BPC 157 mit TB 500 damals, wo ich meine Bauchnabelbruch-OP hatte und hatte den Eindruck, dass es schon was gebracht hat, muss ich sagen. Dann habe ich es nochmal, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, habe ich es nochmal verwendet und da habe ich gar nichts gemerkt. Dann war so meine Überlegung wahrscheinlich was anderes oder halt irgendwie eine schlechte Quelle, was man ja hin und wieder mal hört. Aber was ich dann im Nachgang noch häufiger gehört habe, war, wenn es nach Operationen eingesetzt wird, dass es wohl die Gewebebildung so beschleunigt, dass unter Umständen die Narbenbildung schlechter wird, also sichtbarer wird.
Das kann ein Problem sein.
Und was also nicht nur ein optisches Problem ist, bei einer Frau, bei einer Brustvergrößerung zum Beispiel, wenn die Narbe dann besonders expressioniert ist, aber das größere Problem beispielsweise bei Sehnenentzündungen und daraus resultierenden Abrissen, da hatte ich letztens einen Bekannten hier aus Cottbus aus dem Gym, der hatte dann nochmal einen Bizeps-Sehnenabriss und hatte mit TB 500 gearbeitet und ist auch super schnell angewachsen, aber es war dann wohl zu spröde geworden, also so, dass es nicht von Dauer war. Da, ich glaube, der war auch beim Ritsch und da war, glaube ich, die herrschende Meinung, wenn man das benutzen möchte, dann erst nach einer gewissen Zeit.
Genau, also, nicht direkt danach, sondern im Zeitabstand, so habe ich es damals auch benutzt.
Jedenfalls, warum mir das gerade einfällt, ich habe noch nie gehört, außer bei zwei Influencern, die das ganz aggressiv bewerben, die doch ständig durch irgendwelchen Shitstorm auffallen, dann habe ich es noch nie gehört, dass man das dauerhaft nimmt, sondern das ist, also so nach meiner Wahrnehmung, ein Medikament für bestimmte Zwecke. Ich würde jetzt auch kein Cortison dauerhaft nehmen, wenn ich der Meinung bin, ich bräuchte jetzt Entzündungshemd mal akut was.
Ja, so, also Prednisolon nimmst du mal 7-14 Tage, sowas zum Beispiel, so ähnlich ist es hier auch.
Ach, genau, das ist mir nicht eingefallen, wo ich das andere Problem war, nämlich ich weiß nicht, ob es Ellenbogen oder Schulter war, jedenfalls irgendeine chronisch, also fast schon chronisch anmutende Entzündung, die ewig nicht wegging. Da hat mir TB 500 gar nichts gebracht und dann hat die ganz normale Cortisongabe, also Prednisolon, hat mir was gebracht.
Ich hol kurz was, Moment.
Jetzt bin ich gespannt.
Ich kann es zwar nicht aussprechen, aber das ist das, was ich aktuell auch meinen Athleten empfehle. Da hat mich mein Hausarzt draufgebracht, der ist ja auch Sportmediziner und der hat die Bulgaren 2017 betreut. Der hat wirklich richtig was auf dem Kasten. Einer von den wenigen Ärzten, wo ich wirklich sage, okay, da höre ich mir, da kann ich auch mal was davon, was dazulernen. Ich glaube, man sieht das, oder? Das wird eigentlich, ich glaube, für Arthrose und solche Geschichten eingesetzt, aber auch in schweren Fällen von Sehnenentzündungen. Und ich habe gerade aktuell wieder extreme Probleme mit meinen Bizepssehnen.
Ich muss das Chatfenster hier ein bisschen größer ziehen. Hältst du es bitte nochmal in die Kamera? Ich muss das gleich mal abtippen.
Das ist also wirklich viel besser wie irgendein Ibuprofen. Genau. Das haben jetzt auch alle meine Athleten, die ähnliche Probleme hatten, die habe ich denen allen mitgegeben. Probiert's mal aus, fragt mal nach.
Wie ist das?
Die
dosiert 90 Milligramm?
Das sind, glaube ich, 120 Milligramm. Genau, 120 habe ich. Also auch nur einer am Tag, das ist schon eine Hohe Dosierung. Und alle meine Athleten haben es tatsächlich auch ohne ohne Gegenfragen. Jeder Arzt hat gesagt, ja, ist eine super Idee, hätte ich auch drauf kommen können. Und alle sind auch wirklich mega zufrieden gewesen. Ich nehme das 2-3 Tage und ich habe keinen Schmerzen mehr und das hält auch an bei mir. Also ich habe mit dem wirklich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Prednisolon habe ich auch zum Beispiel viel bessere Erfahrungen gemacht als mit Diclofenac, Ibuprofen, den ganzen Schrott. Das hat mir gar nichts gebracht. Höchstens irgendwelche Probleme. Ne?
Guter Tipp. Also sollte man sich mal auf die Liste schreiben fürs nächste Problem.
Also damit arbeite ich tatsächlich im Coaching jetzt vermehrt und wie gesagt, bisher hat kein Arzt von irgendeinem Athleten von mir gesagt, boah, das ist eine behinderte Idee. Sie haben alle gesagt, oh, hätte ich auch früher drauf kommen können. Das hat man mir nicht auf dem Zettel, weil es eigentlich nicht dafür, glaube ich, ursprünglich vorgesehen war. Aber ich habe es jetzt auch beim Recherchieren nochmal gesehen. Für so schwere Fälle ist das tatsächlich auch was, glaube ich, ja, ob es jetzt Off-Label ist oder ob es doch irgendwie eine Zulassung ist, weiß ich jetzt gar nicht
genau. Ich sehe das gerade, also wer Privatpatient ist und eine hohe Selbstbeteiligung bei seiner Krankenversicherung hat, die sind auch günstig. Also 45 Euro für 98 Stück.
Ja.
Und man wird ja jetzt nicht so viele brauchen, wenn du sagst, 2 Tage, eine.
Ich habe 2-3 Tage das benutzt, dann habe ich gefühlt ewig lang erstmal Ruhe. Na, so, das nimmt man auch immer nur eine gewisse Zeit, dann nimmt man es wieder raus. Und ich kann da nur sagen, mir hat es enorm geholfen. Na, und wahrscheinlich wird es diesmal auch wieder klappen. Bei allen Athleten bist du ja 100% Rückmeldung, dass das auch wirklich extrem gut, weil es geht auch darum, wenn du eine Bizeps-Sehnenentzündung hast, die bleibt dir erstmal da. Du hörst nicht auf zu trainieren. Selbst wenn du mal 2 Wochen passierst, du musst dir die Entzündung da rausbekommen, damit das Ganze, diese Schwellung auch wieder zurückgeht, damit das auch wieder sich erholen kann. Ja? Solange immer noch diese Schwellung da ist, reibt sich ja immer wieder auf und auf und dann wird es ja auch tendenziell immer schlimmer. Und du musst statt einmal umkehren. Und das war ein Tipp, den ich von der Maurer damals bekommen. Der sagt auch am besten, alle Maßnahmen, die du machen kannst. Ja, entzündungshemmende Medikamente,
Physiotherapie. Ultraschall vielleicht noch, das fand ich immer ganz gut. Also wenn man bei der Physio ist für eine Massage und da ist jetzt beispielsweise eine Schulter, die lange Bizepssehne entzündet, man kann ja, während die nicht manuell therapiert wird, dort was ranlegen, dass das passiv behandelt wird.
Genau. Alles zusammen, alle Maßnahmen zusammen, so als Block. Ich war auch 2-3 Mal dort, habe dann immer eine Woche mich durchbehandelt, mit 3-4 Anwendungen am Tag. Und danach hatte ich auch immer eine deutliche Besserung. Ja. Also das über Wochen, über Monate teilweise dann auch. Ja. Also das macht dann schon immer Sinn.
Ja.
Genau, was haben wir noch? SLOPP.
Ich wollte gerade sagen, jetzt haben wir schon so lange voll. Wollen wir daraus eine 2. Folge machen? Wäre jetzt eine Halbzeit?
Ja, können wir auch machen. Ne?
Machen das wir doch sonst hier viel zu lang. Ich würde sagen, wir machen eine Fortsetzung. Ja.
Teil 1 ist Horror-Sex, so lass mich nochmal kurz vielleicht so ein bisschen, da können wir auch nochmal ein bisschen in der zweiten Folge nochmal ein bisschen aufgreifen, welche Verantwortung hat ein Coach, welche nicht, was kann man machen, was kann man nicht machen, weil das hier war wirklich, also auch Nebivolol 10 Milligramm ist auch nochmal spannend zu diskutieren, Amipril auch sehr, sehr spannend, weil das macht man eigentlich, das ist eigentlich komplett sinnfrei, aber gehen wir nochmal in der zweiten
Folge drauf ein. Lass uns das mal extra machen, das ist bestimmt nochmal eine Folge wert, denn üblicherweise ist unsere Watchtime so bei einer halben Stunde am Absinken und ansonsten gucken sich die Leute das gar nicht mehr an, obwohl das nicht minder spannend wäre.
Obwohl wir die geilsten Docs sind hier auf YouTube.
Ja, auf jeden Fall haben wir die echt echt erworben und nicht, naja, gut, das, die Reaction-Systematik macht nicht mehr auf.
Ja, perfekt.
Gut, in diesem Sinne dann hat es uns wieder sehr gefreut. Kommentiert. Genau.
Kommentieren,
sowas. Alle, die kommentieren. Wie findet ihr die Formate zu zweit? Wollt ihr lieber Gäste? Wollt ihr lieber keine Gäste? Habt ihr Themenwünsche für uns? Wollt ihr unseren Alltag hören oder nicht? Schreibt's in die Kommentare.
Der ist sehr spannend.
Das stimmt.
Genau. Ja, also nochmal zum Thema Kommentieren. Gewinnspiel. Unter allen, die fleißig hier kommentieren, verlose ich einmal im Monat einen Gutschein nach 250 Euro. Bei vitaminversand24.com könnt ihr uns dann nicht auch unterstützen. Ende damit Anwalt für Mike oder mein kennt ihr. Sascha, habt ihr wahrscheinlich auch schon zehnmal eingeblendet gesehen jetzt hier in den Bannern. Ja, ansonsten würde ich sagen, wir machen nochmal eine 2. Folge.
Genau.
Und würden sagen, bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Tschüss. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.